Am Mikrofon für Sie, Anjuta Engert. Ich freue mich, Sie in der Sendereihe Credo recht herzlich begrüßen zu dürfen. Alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Das Herz Gottes in Offenbarung, Mystik und Lehre der Kirche, so der Titel dieser fünfteiligen Sendereihe. Und heute im zweiten Teil wollen wir das verwundete Herz Jesu betrachten. Wir alle sehen mit den Augen, wir nehmen das Äußere wahr, aber wer hat noch die Muße, das Dahinterliegende zu erkennen? Und oft geht es uns so, dass das Leiden und die Qual, das Leiden Jesu auch, dass wir da manchmal auch lieber wegschauen. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, lässt Antoine de Saint-Exupéry den kleinen Prinzen in der gleichnamigen Erzählung sagen. Hat also der, der das Äußere geschaffen hat, nicht auch den Blick für das Innere mitgegeben? Auf die Gotteserkenntnis bezogen, ist sie nur wenigen vorbehalten, die mit dem inneren Auge, mit dem Herzen schauen? Paulus stellt im Römerbrief klar, ich zitiere, was man von Gott erkennen kann, ist ihnen offenbar. Also mit ihnen ist hier das neben dem auserwählten Volk der Juden auch Griechen und alle Heiden gemeint. Gott hat es ihnen offenbart. Seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Damit sind sie unentschuldbar. Soweit das Zitat aus dem Römerbrief, 1. Kapitel, Vers 16 bis 25. Ja, und zu diesem Thema, zu dieser Frage darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen Dr. Helga Böse, zugeschaltet aus Bonn. Grüß Gott, Frau Dr. Böse.
Grüß Gott, Frau Enger.
Vielleicht zum Einstiegsgedanken ganz kurz die Frage, die Gotteserkenntnis, wie sie hier im Römerbrief angesprochen ist, damit meint sie halt das Gewissen des einzelnen Menschen. Also niemand kann sich letztendlich davor drücken und sagen, ich konnte das eigentlich nicht wissen, dass es diesen Gott gibt und dass er mich anruft und aufruft. Jetzt ist ja hier von der Vernunft die Rede, also das, was wir an den Werken sehen können, an den Werken der Schöpfung. Gelangt man mit der Vernunft auch an den Kern, an das Zentrum des verwundeten Herzens vor, oder ist auch das eigene Herz gefragt, dass diese Botschaft in das eigene Herz dringt?
Also ich denke, dass diese beiden Dinge nicht gegeneinander stehen. Mit der Vernunfteinsicht meint Paulus ja auch unter anderem das Ablesen der Spuren Gottes aus der Schöpfung, aus der Natur zum Beispiel, aus dem, was der Mensch ist, wie der Mensch funktioniert. Und wir sehen ja heute, wie schwierig das ist. Auf der einen Seite kann man mit Gewissheit sagen, die Kirche sagt das auch heute noch in ihrem Katechismus, dass man die Spuren Gottes ablesen könne in der Schöpfung. Und auf der anderen Seite haben wir diesen großen Widerstand der Menschen heute, dem nachzugeben. Und zwar deshalb, weil die Vorstellung entstanden ist, dass eigentlich nur auf dem Wege der Wissenschaft Vernünftiges betrieben wird und auf allen anderen Wegen nicht. Und das ist natürlich einfach falsch. Es gibt eben das, was Sie angesprochen haben, die innere Einsicht. Es gibt das Gewissen. Und ich habe ja neulich schon gesagt, wenn man vom Herzen spricht, dann ist die Bibel meint damit gar nichts Gefühlsseliges, sondern sie meint das Innerste des Menschen, und damit, da schließt sie ein, das Denken und das Urteilen, auch das Fühlen natürlich. So, dass Vernunft und Herz nicht auseinanderfallen sollten.
Das ist gut, dass Sie das so sagen, dass das auch hier noch einmal deutlich wird. Weil ich denke, gerade heute wird alles schön getrennt und es fehlt vielleicht oft auch an der Zusammenschau. Ja, beispielsweise Augustinus hat ja auch gesagt, dort, wo die Dinge vielleicht noch ganz anders gesehen wurden, oro ut intelligam, also erst in der Anbetung werde ich wirklich sehend. Mhm, und da fällt das ja auch zusammen.
Ja, die vielleicht. Zeit bräuchte man natürlich im Grunde und die nehmen wir uns heute nicht. Sie haben vom Schauen vorhin gesprochen. Schauen muss ich auch mit den Augen des Leibes. Aber wenn ich mich vertiefe, schaue ich eben auch mit den Augen meines Inneren. Und da würde die Bibel wieder sagen, mit den Augen des Herzens. Und ich brauche Zeit, mich zu vertiefen. Und zwar schauend und dabei bedenkend. Der heilige Ignatius sagt also, man soll darüber nachdenken, was da geschieht, bei der Betrachtung zum Beispiel in einer Bibelstelle. Und man soll auf das achten, was man dabei empfindet und soll daraus seine Schlüsse ziehen.
Sie selber haben auch in Ihrem Leben einen Schluss gezogen. Sie haben zuerst an einem Mädchengymnasium in Hamburg unterrichtet, sind dann konvertiert wegen der Gegenwart Christi, der realen Gegenwart in der Hostie. Das war für Sie der Konversionsgrund. Da haben Sie auch die Liebe zur Kirche entdeckt und daraufhin noch Theologie studiert. Ja, ich darf Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, herzlich einladen, sich heute Abend die Zeit zu nehmen und alles, was Ihnen im Unklaren bleibt, das kann auch noch warten auf ein klärendes Wort nach den Gedanken, nach dem Vortrag von Dr. Helga Böse. Vielleicht ganz kurz noch den Anschluss an die letzte Sendung, an die erste Sendung. Sie haben erst einmal geschildert, was das Wort Herz überhaupt bedeutet und haben auch genannt, dass das Herz auch im Glauben der zentrale Ort ist, inwieweit auch durch das Herz ja, die Mitte des Menschen, sein personales Sein letztendlich ausgedrückt wird. Und Sie sind dann auch haben in der Heiligen Schrift die Bedeutung des Wort Herzens gesucht, haben also die biblischen Grundlagen gelegt im Alten Testament, im Neuen Testament und eben auch das Herz sozusagen als Schlüsselbegriff für die heilsgeschichtliche Offenbarung herausgearbeitet, wenn ich das so sagen kann. Heute geht es also weiter mit dem verwundeten Herzen Jesu. Frau Dr. Helga Böse, bitte.
Ja, danke schön. Ich darf vielleicht noch einmal zwei Dinge betonen. Also Herz als Schlüsselbegriff deshalb, weil sich im Herzen des Menschen begegnen das Wort Gottes, das von außen kommt, oder wenn ich an die Gegenwart Gottes in mir glaube, weil ich getauft bin, kann es natürlich auch tief aus dem Inneren kommen, aber insofern von außen, es kommt nicht aus mir selbst, sondern es kommt eben von Gott. Und was ich dem entgegenzubringen habe, ist der Glaube. Also meine Bereitschaft, dieses Wort aufzunehmen. Und diese Bereitschaft, die habe ich nicht in meinem Gehirn. Und die habe ich auch nicht im Bauch, wie man heute so gerne sagt, wobei ich gerne den Bauch respektieren will, als einen Sitz von Gefühl, von Zusammenballung, von Emotionen und so weiter. Aber Kopf und Gefühlswelt kommen zusammen und treffen sich im Herzen. Und deshalb ist das Herz eigentlich unverzichtbar, auch als Wort, auch wenn wir es heute nicht mehr so gern verwenden. Das Zweite, was nun nicht den Menschen betrifft, sondern Gott, und Sie werden gleich sehen, dass Gott und Mensch sich in gewisser Weise nicht trennen lassen. Also Menschenbild und Gottesbild gehören immer zusammen. Wir haben einen Gott, den wir als dreifaltig erkannt haben, einen Gott, der aus drei Personen, die in einer Einheit leben, besteht. Und eine dieser Personen ist nun Jesus Christus, der Mensch gewordene und Auferstandene. Und der Auferstandene ist auferstanden mit seinem Leib. Das heißt, in der Dreifaltigkeit ist oder in die Dreifaltigkeit ist menschliche Natur aufgenommen worden durch Christus. Also damit ist uns der Weg gebahnt. Wir haben also einen Gott, dessen Herz ein menschliches Herz ist. Und wir wissen alle, dass das einzigartig ist und wir dürften das auch nicht aus dem Blick verlieren. Und von daher ist das Herz Jesu Christi zentral für unsere Vorstellung von Gott und auch für unseren Zugang zu Gott. Unsere Herzensliebe antwortet auf seine Herzensliebe. Das gehörte noch in die Gedanken des vergangenen Freitag. Ich habe damals die Bedeutung des Wortes Herz an einigen Stellen der Bibel aufgezeigt. Heute geht es nun eben, wie Frau Engert schon sagte, um das verwundete Herz Jesu. Und zwar um die biblischen Grundlagen, aus denen sich das Verständnis der Herz-Jesu-Verehrung entwickelt hat. Denn die Herz-Jesu-Verehrung hat ihren Ursprung in diesem großen Bild des Gekreuzigten mit der klaffenden Seitenwunde. Dieses Bild zeigt uns nur das Johannesevangelium. Johannes ist der Einzige, der von der Verwundung des Herzens Jesu spricht. Für das Johannesevangelium ist es sehr typisch, dass es viele Details berichtet, die die übrigen Evangelisten so nicht haben, neben den Tatsachen, die ihnen allen gemeinsam sind. Und die Exegeten sind der Meinung, dass das dafür spricht, dass Johannes in einer besonderen Weise entweder selber, wenn er das Evangelium selber wirklich geschrieben hat, Augenzeuge gewesen ist, das wissen wir ja genau, oder seine Augenzeugenschaft hat sich eben auf die Niederlegung dieses Evangeliums ganz besonders ausgewirkt. Also Johannes zeigt uns diesen Gekreuzigten, der immer noch bei den Christen, die ihren Glauben ernst nehmen, in den Wohnungen hängt, und sie an das, nicht nur was da geschehen ist, sondern was es für uns alle bedeutet, erinnern soll. Das Gegenstand der Herz-Jesu-Verehrung war also immer das verwundete Herz Jesu, verwundet durch die Lanze, die ein römischer Soldat dem toten Christus in die Seite stieß. Das ist zunächst ein rein physisches Geschehen, und die Wirkung kann man inzwischen im Einzelnen wissenschaftlich erklären, zum Beispiel die Trennung von rotem Blut und wasserklarer Lymphe oder den Sturz der gesammelten Flüssigkeit aus den Herzkammern. Das war also nicht nur ein winziges Rinnsal, das aus diesem Herz durchbohrten Herzen hervorfloss. Johannes berichtet seine Beobachtungen detailgetreu, aber er gibt ihnen trotzdem bereits eine Deutung im Licht alttestamentlicher Prophezeiungen. Man kann sich also einen Johannes vorstellen, der unter dem Kreuz steht, der sieht, was da geschieht und dem die Voraussagungen, die Prophezeiungen aus der Schrift einfallen. Und ihm liegt daran, dass diese Erkenntnis weitergegeben wird, dass auch wir das, was äußerlich wahrnehmbar ist, tiefer verstehen. Und er schreibt ausdrücklich, oder im Evangelium steht ausdrücklich, damit auch ihr glaubet. So erzählt er uns von der Bitte der Juden an Pilatus, den drei gekreuzigten Männern die Beinknochen zu zerschlagen, damit der Tod schneller eintritt und sie noch vor der Sabbatruhe bestattet werden können. Dann fährt er fort, ich zitiere, als sie aber zu Jesus kamen, fanden sie, dass er schon gestorben war. Sie zerschlugen seine Beine nicht, sondern einer von den Soldaten stieß ihm seine Lanze in die Seite und sofort kam Blut und Wasser heraus. Ende des Zitats. Wie sehr Johannes daran gelegen ist, dass wir seinen Bericht ernst nehmen, obwohl er nur sich selbst als Zeugen benennen kann. In der Antike gehören ja eigentlich immer zwei Zeugen dazu, um die Wahrheit ernsthaft zu bezeugen. Also wie sehr ihm daran gelegen ist, dass wir ihn ernst nehmen, erkennen wir an der Dringlichkeit seiner Worte. Er sagt oder schreibt, und der es gesehen hat, hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubet. Und er erklärt und begründet die Bedeutung dessen, was er gesehen hat, mit zwei Zitaten aus der Heiligen Schrift. Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Bein soll an ihm zerbrochen werden. Und wieder eine andere Schriftstelle sagt, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Das steht bei Johannes. Wenn wir das Leiden und den Tod Jesu verstehen wollen, dann müssen wir das Alte Testament heranziehen. So hat es Jesus selbst den beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus gesagt. Das, was er ihnen mitzuteilen hat, hat er aus den Schriften begründet, steht da. Und so zeigt es uns der Evangelist Johannes. In den zwei knappen Zitaten teilt er uns mit, dass sich genau in diesem Augenblick tiefster Ohnmacht und Verlorenheit die von den Propheten verkündete Heilszusage Gottes zu verwirklichen beginnt. Schauen auf den Gekreuzigten, schauen auf den Durchbohrten, heißt all dieses Bedenken in seinem Herzen bewegen, wie es von Maria gesagt wird, und verstehen zu lernen. Johannes erinnert an das Buch Sacharja. Dort heißt es, aber über das Haus David und die Bewohner Jerusalems werde ich einen Geist der Erbarmung und des Gebetes ausgießen. Und sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Ihn werden sie betrauern, wie man trauert um den einzigen Sohn, und bitter um ihn klagen, wie man klagt um den Erstgeborenen. Und dann folgt die tröstende Verheißung, an jenem Tage wird ein Quell sich öffnen für das Haus David und die Bewohner Jerusalems gegen Sünde und Befleckung. Also der Geist der Erbarmung und des Gebetes wird ausgegossen werden. Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben, und um ihn trauern, wie um den einzigen Sohn. Und es wird sich an jedem Tag ein Quell öffnen gegen Sünde und Befleckung. Diese Vorausschau erfüllte sich vor aller Augen in dem Geschehen bei der Pfingstpredigt des Apostels Paulus, des Apostels Petrus. Wir müssen uns in solchen Fällen immer daran erinnern, dass die Menschen damals, die Männer vor Israels vor allem, wirklich die Heilige Schrift studierten. Sie lernten sie auswendig. Sie sprachen darüber, sie bekamen sie ausgelegt, sie legten sie miteinander aus. Das heißt also, wenn bestimmte Worte an ihre Ohren schlugen, dann sprang die Erinnerung auf, dann konnten sie mitdenken, mitfühlen und mitbeten. Also Petrus steht da und er teilt dieser Schar, die gekommen ist, auf den Aufruhr, den das Brausen des Heiligen Geistes verursacht hat, mit, wen sie dem Kreuzestod ausgeliefert hatten. Und dann steht da, als sie das hörten, durchschnitt es ihr Herz. Sie sagten, was sollen wir tun, Brüder? Und dann folgt eben keine Strafpredigt und es folgt auch keine Aufforderung zu einer besonderen Buße, sondern es folgt die wunderbare, die unbegreifliche Verkündigung der vergebenden Gnade Gottes und der Gabe des Heiligen Geistes. Gott vergibt nicht nur, sondern er schenkt außerdem noch etwas zusätzlich, was über alle Erwartungen hinausgeht. Bei den Voraussetzungen, die ich eben genannt habe, dass die Menschen nicht nur erschüttert waren, sondern auch erkannten, um was es da ging, ist es gar nicht so unglaubwürdig, dass sich wirklich 3000 Menschen an diesem Tage bekehrten. 3000 Menschen, die an diesem Tage aus dem Quell gegen Sünde und Befleckung schöpften, von dem Sacharja gesprochen hatte und der ihnen nun von Petrus gezeigt wurde, ließen sich in der Taufe reinwaschen. Mancher von ihnen wird sich in diesem Augenblick an die Voraussage Jesu erinnert haben: Wenn ihr den Menschensohn erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Dass ich es bin, das ist eine Formulierung, die im Alten Testament für den Namen und die Gegenwart Gottes steht. Und mancher wird an diesem Tag die Wahrheit der anderen Aussage, die Johannes uns überliefert, erkannt haben: Ich werde, wenn ich von der Erde erhöht bin, alle an mich ziehen. Was sich mit diesem ersten Pfingstfest zu erfüllen beginnt, durchzieht seither wie ein unaufhaltsam anschwellender Strom die Geschichte. Für uns bleibt immer die Frage: Lassen wir uns anziehen? Das zweite Zitat, mit dem Johannes den Kreuzestod deutet, stammt aus dem Buch Exodus und betrifft die Vorschriften, die bei der Zubereitung des Paschalammes einzuhalten sind. Da heißt es: Keinen Knochen dürft ihr an ihm zerbrechen. Mit diesem Zitat und dem Hinweis darauf, dass dem Gekreuzigten die Beinknochen nicht zerschlagen worden sind, kennzeichnet ihn Johannes als das Lamm Gottes, das durch seinen Tod und sein Blut die Menschen vor der Vernichtung bewahrt. Er greift damit auf die Opfertheologie des Alten Testamentes und auf das entsprechende Ritual des Tempelkultes zurück, das Schlachten der Paschalämmer an Ostern, um auszudrücken, dass sie durch dieses eine unüberbietbare Opfer ihr Ziel und ihre Erfüllung gefunden haben. Was ich vorher schattenhaft andeutete, ist nun Wirklichkeit geworden, das Opfer des wahren Lammes zur Erlösung der Welt. Wir wollen diese Symbolik des Lammes noch etwas näher betrachten. denn sie ist nicht nur für die Israeliten, sondern auch für unseren Glauben ganz entscheidend geworden. In der Geschichte des einstigen Nomadenvolkes Israel ist die Symbolik des Lammes tief verwurzelt. Da ist einmal die Alltagserfahrung der Hirten über Jahrhunderte hin im Umgang mit den Tieren. Das weckt natürlich ein besonderes Verhältnis. Dann trat dazu das hastige Mahl beim Auszug aus Ägypten und die Rettung der israelischen Erstgeborenen vor dem Würgeengel durch das Blut der Lämmer. Und schließlich dann die feierliche jährliche Vergegenwärtigung dieses Ereignisses bei der Opferung der Lämmer im Tempel. Diese Erfahrungen verwoben sich zu einer einzigartigen Vorstellung davon, wie ein Leben vor dem Angesicht und nach dem Willen Gottes aussehen sollte. Und Sie merken, wir sind wieder an dem Punkt. Da gibt es Alltagserfahrungen, religiöse Erfahrungen, Offenbarungserlebnisse, Handlungen, Rituelle, die daraus entspringen. Und dann darüber hinaus das Weiterwachsen einer Deutung auf die Wahrheit hin. Also hier geht es um die Vorstellung, wie soll ein Leben, und das hieß in Israel, ein Leben als Gerechter vor dem Angesicht und nach dem Willen Gottes, nach dem Gesetz der Tora aussehen. Die Tora forderte die Reinheit und Schönheit des Opferlammes. Und dazu erlebte man immer wieder, wie willig es sich in sein Schicksal zu ergeben schien. Beide Merkmale, Ergebenheit und Schönheit und Reinheit, machten es zum Vorbild für eine gottgefällige Existenz. So beschreibt der Prophet Jesaja in seinem vierten Lied vom Gottesknecht dessen Verhalten am Beispiel des Lammes. Ich zitiere: Er ward durchbohrt um unserer Sünden willen, zerschlagen für seine Missetaten, für unsere Missetaten. Er wurde misshandelt, doch er beugte sich. Er öffnete nicht seinen Mund. Wie ein Lamm, das man zur Schlachtbank führt, wie ein Schaf vor dem Scherer verstummt, öffnet er nicht seinen Mund. Darum, so spricht Yahweh, will ich ihm die vielen als Anteil geben und die Mächtigen fallen ihm als Beute zu, dafür, dass er sein Leben in den Tod dahingegeben hat und unter die Übeltäter gezählt ward, während er doch die Schuld der vielen trug und für die Sünder eintrat. Diese Voraussage oder diese Beschreibung des Gottesknechtes bei Jesaja hatte man längst auf den Messias bezogen. Und Johannes der Täufer übertrug sie dann auf Jesus und bezeichnete ihn damit als den Messias. Als er bei der Taufe den Heiligen Geist auf Jesus herabsteigen sah, deutete er öffentlich auf ihn hin mit den Worten: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und er wiederholte diesen Hinweis noch einmal vor den ersten beiden Jüngern, Johannes und Andreas, die ihn sofort als Identifikation des Messias verstanden. Für uns ist ja diese Art, in Bildern, in Erinnerungen, in Assoziationen und Symbolen zu reden, ganz ungewohnt. Und wir haben einige Mühe damit, zu verstehen. Und genau deshalb brauchen wir ja unbedingt die Arbeit der Experten, die diese Dinge für uns untersuchen, auffinden, herausstellen und zusammentragen, damit wir in unserer Sprache diese Tatsachen auf neue Weise formulieren können und auch akzeptieren können. Jesus stirbt am Nachmittag des Rüsttages zum Pascha-Fest. Das heißt, zu der Stunde, zu der im Tempel die Pascha-Lämmer geschlachtet werden. Das ist kein Zufall, denn damit wird er offenbar als das wahre Pascha-Lamm, dessen Opfer tatsächlich rettet, nämlich den Zugang zu Gott öffnet und Versöhnung zwischen Gott und Mensch zu bewirken vermag. Der Apostel Petrus fasst in seinem ersten Brief zusammen, was durch das Opfer am Kreuz geschehen ist. Ich zitiere: Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit Silber oder Gold losgekauft worden seid von eurem verkehrten, von den Ahnen überkommenen Wandel, sondern mit einem kostbaren Blut, wie von einem Lamm ohne Fehl und Makel, dem Blut Christi. Ausersehen war er vor Grundlegung der Welt. Offenbart worden aber ist er am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn zum Glauben gelangt seid an den Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit verliehen hat, sodass euer Glaube und eure Hoffnung sich auf Gott richten. Das ist eine gewaltige Beschreibung dessen, was da geschehen ist. Petrus verkündet geradezu sieghaft und voll tiefer Ehrfurcht, dass die Verheißung Jesajas, das Leiden und Tod des Gottesknechtes der Rechtfertigung der vielen dienen würden, nunmehr eingetretene Wirklichkeit ist. Deutlicher als Jesaja kann Petrus den wahren Gerechten, den Messias, der in Christus offenbar geworden ist, in seiner Welt- und Zeit umspannenden Gestalt erkennen. Von Gott ausersehen, vor Grundlegung der Welt, ist er in sie eingetreten, am Ende der Zeiten um euretwillen, sagt Petrus. Und er wurde schließlich von Gott auferweckt und in die göttliche Herrlichkeit eingesetzt. Drei Ebenen des Wirkens nennt also Petrus, durch die Christus uns den Zugang zum Vater geöffnet hat. Sein irdisches Leben, die erlösende und reinigende Kraft seines Opferblutes und seine Verherrlichung in der Auferstehung, durch die er alle, die an ihn glauben, zum Vater zieht. Der Kreuzestod ist das Zentrum, von dem her uns die unbeirrbare Liebe Gottes aufleuchtet, von der schon das Alte Testament immer wieder spricht. Der Heilige Vater sagt sogar, dass in dem schrecklichen Anblick des Gekreuzigten die Schönheit Gottes offenbar wird. Und die Schönheit Gottes ist seine Liebe. Bei Gott sind Schönheit und Liebe und Güte ein einziges. Im Neuen Testament nimmt der Sohn Gottes selbst den Platz des Gerechten, des Gottesknechtes ein. Er wird durchbohrt um unserer Sünden willen, zerschlagen für unsere Missetaten und dazu verachtet von den Ahnungslosen ringsum, wie Jesaja es vorausgesehen hat. Erst wenn wir auf das Kreuz schauen, erkennen wir, wie groß, wie radikal und wie kompromisslos seine Hingabe ist. Und erst hier erkennen wir bestürzt die zerstörende Wirkung unserer Sünde. Denn es ist unsere Sünde, die ihn zerstört hat. Ohne den Blick auf Christus würden wir die Größe und die Tiefe unserer Sündhaftigkeit nicht begreifen können. Das sehen wir ja an den vielen um uns herum, die sich abgewendet haben und die nicht mehr verstehen, was Sünde, das heißt Trennung von Gott, für ihr Leben bedeutet. Mitten in den Abgrund ausweglosen Entsetzens, der sich bei dieser Erkenntnis unserer Sündhaftigkeit in uns auftut, wirft Johannes die Worte aus dem Alten Testament wie einen Schlüssel, der uns den Sinn des anscheinend Sinnlosen, der Zerstörung erschließt. Wir werden aufgefordert, unsere Augen nicht von dem Anblick dieses qualvoll gestorbenen Toten abzuwenden, wie wir es doch so gern täten, sondern ihn genau anzuschauen und in diesem Schauen das Begreifen wachsen zu lassen. Denn der Durchbohrte verkörpert in seiner vollkommenen Hingabe an den Willen des Vaters ja zugleich den Beginn des Gottesreiches, das neue Aufbrechen des Lebens im Licht der göttlichen Gnade, unsere Hoffnung. Deshalb steht auch in der Apokalypse, die in großen Visionen vom Vergehen unserer Welt und von einem neuen Himmel und einer neuen Erde erzählt, Christus im Bild des geopferten Lammes im Mittelpunkt der erneuerten Schöpfung. Und ich sah, berichtet der Seher Johannes, inmitten des Thrones der Herrlichkeit Gottes und inmitten der himmlischen Wesen, die sie anbeten, ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Ende des Zitats. Niemand außer dem Lamm erweist sich als fähig, die Siegel der Buchrolle mit den Ratschlüssen Gottes zu öffnen. Denn in der Gestalt des Lammes verbirgt sich, ich zitiere, der Löwe aus dem Stamme Juda, der Spross Davids. Er hat gesiegt. Ende des Zitats. So erklärt es einer der Ältesten, die den Thron umstehen, dem Seher. Und Johannes hört, wie die Stimmen der gesamten Schöpfung das Lamm in die Anbetung Gottes einschließen. Ich zitiere, dem, der auf dem Throne sitzt und dem Lamme gebühren der Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ende des Zitats. Alle in der großen Schar der Geretteten tragen den Namen des Lammes und den seines Vaters auf ihre Stirnen geschrieben. Das heißt, sie sind Losgekaufte, die nunmehr in das Eigentum Gottes gehören. In dem neuen Jerusalem, das geschmückt wie eine Braut vom Himmel herabsteigt, um sich mit dem Lamm zu vermählen, wird es keinen Tempel mehr geben. Denn der Herr, Gott, der Allherrscher ist ihr Tempel und das Lamm. So verkündet es der Seher. Und er hört die Aufforderung, schreibe, selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Diese weit ausgreifenden Zusammenhänge sind eingeschlossen in die Botschaft des Evangelisten Johannes vom Lamm Gottes, auf dessen Opferung am Kreuz wir schauen dürfen. Ja, wir haben eben vom Opfertod des Lammes gesprochen und von der Übertragung der Symbolik des Lammes auf Christus. Es gibt noch ein zweites starkes Symbol, das auf das Herz Jesu hindeutet. Das ist das fließende Wasser. Wir haben ja schon gesagt, wenn wir im Glauben auf den Durchbohrten blicken, dann erschließt sich eine Fülle von Bildern aus der Heiligen Schrift. Alle diese Bilder sprechen von einem natürlichen Geschehen, das für den Schauenden durchsichtig wird und zum Zeichen für eine übernatürliche Wahrheit. Wenn Johannes berichtet, dass aus der Seitenwunde Jesu Blut und Wasser flossen, so beschreibt er erst einmal damit, was er gesehen hat. Und das ist, wie wir bereits gesagt haben, ein ganz natürlicher, physiologisch erklärbarer Vorgang. Doch, und ich komme jetzt gleich auf das Wasser, das aus der Seitenwunde fließt, zu sprechen. Das fließende Wasser spielt zugleich auf ganze Stellengruppen des Alten Testamentes an. Es erinnert an Endzeitverheißungen, die von einer flutenden Tempelquelle sprechen. Erinnern wir uns, dass Jesus auf geheimnisvolle Weise von seinem Körper als Tempel spricht. Es erinnert an Wüstengeschichten, die vom Wasser aus dem Felsen erzählen. Für das Volk Israel, dessen Existenz immer wieder von der Dürre bedroht ist, gab es kaum ein verheißungsvolleres Symbol als das des lebenschenkenden Wassers. Auf diese Tatsache gründete sich eine entscheidende Selbstoffenbarung Jesu in einem seiner spektakulärsten öffentlichen Auftritte. Er ereignete sich bei der Feier des Laubhüttenfestes, einer Art von Erntedank, im Tempel von Jerusalem. Und es ist wieder das Johannesevangelium, das uns davon berichtet und uns zugleich die Aussage Jesu deutet. Ich zitiere: Am letzten Tage, dem Großen des Festes, aber stand Jesus da und rief laut aus: Wen dürstet, der komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers werden aus seinem Leibe fließen. Das aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das ist die Deutung und die Erklärung des Johannes. Es ist also der große Tag und der Höhepunkt des Laubhüttenfestes. An diesem siebenten und letzten Tag fleht Israel zu Yahweh um die Gabe des Wassers. Im Tempel wird ein feierliches Wasseropfer gebracht. Und mit Worten aus der Schrift wird Gott erinnert, dankbar, aber zugleich auch mahnend, an das Wasser aus dem Felsen, mit dem er einstmals das Leben der Verdurstenden beim Zug durch die Wüste gerettet hat. Zugleich aber richtet sich der Ritus voll Hoffnung auf das messianische Reich. Also Sie sehen, wie im Glauben Erinnerung und Zukunftshoffnung aneinander gebunden sind. Der Ritus erinnert an die Prophezeiungen vom lebendigen und lebenzeugenden Wasser, das in der Endzeit fließen wird, und an den ewigen Bund, den Gott versprochen hat. Es ist also ein hochfeierliches und emotionsgeladenes Geschehen. Und mitten hinein ertönt der laute Ruf Jesu und zieht mit einem unerhörten Anspruch die Aufmerksamkeit auf sich. Wir haben eben gehört, wen dürstet, der komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers werden aus seinem Leibe fließen. Jesus lädt ein, Jesus beruft sich auf die Schrift. Er stellt sich also hier als die Erfüllung der uralten Sehnsüchte dar. Er ist die Quelle, die allen Durst stillen wird, denn aus seinem Leib werden Ströme von Wasser fließen. Welche Wirkung der Ruf Jesu gerade in diesem Moment des Laubhüttenfestes auslöste, also mitten in einen feierlichen, hochfeierlichen Augenblick hinein, und welche Provokation von ihm ausging, das können wir kaum noch ermessen. Aber die folgenden Verse lassen uns etwas von der Erregung der Zuhörer ahnen. Anders als wir haben viele von ihnen ja sofort die Verknüpfung mit den messianischen Voraussagen der Schrift erkannt. Sie verstanden, dass Jesus sich selbst als den endzeitlichen Tempel bezeichnete, unter dessen Schwellen fruchtbar machende Ströme hervorquellen werden, wie es Ezechiel in einer Vision gesehen hatte. Sie erinnerten sich, dass bei Jesaja geschrieben steht, ihr werdet mit Frohlocken Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und dass Jesaja die Einladung Gottes verkündet hat, wohlan ihr Dürstenden, kommt zum Wasser, neigt euer Ohr und kommt zu mir, höret und eure Seele wird leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen aufgrund der David verheißenden Gnaden. Das ist der Text bei Jesaja. Und jetzt hörten die Israeliten fast dieselben Worte von Jesus, der sich damit selbst als den Quell des heilbringenden Wassers offenbarte und zugleich als Ursprung des neuen und ewigen Bundes. Die Zuhörer verstanden ebenso, dass Jesus auf das Kommen eines zweiten Mose anspielte, das im Buch Deuteronomium vorausgesagt wird. Aber hier steht nicht einer, der Wasser aus dem Felsen schlägt, sondern er selbst ist der Fels, der geöffnet wird und aus dem das Wasser hervorströmt. Wie mit dem Bild des Tempels, so spricht der Messias auch hier von seinem eigenen Leib. Johannes erklärt uns, dass Jesus mit dem Bild des Wassers von dem Geist gesprochen habe, der aus seinem Inneren hervorströmen werde, als lebensschaffende Gabe für alle, die an ihn glauben. Doch das werde, so sagt Johannes, erst nach seiner Verherrlichung geschehen, für die er durch Leiden und Tod gehen muss. So sehen wir im Bild des Gekreuzigten, der im Sterben sein Werk vollendet hat, zugleich den Verherrlichten. Aus seinem geöffneten Herzen fließen Blut und Wasser, die bereits im ersten Johannesbrief, der sich oft wie eine Interpretation des Johannesevangeliums liest, als Zeichen für die Sakramente der Taufe und der Eucharistie verstanden werden. Wie Eva aus der Seite Adams, so haben es die Kirchenväter gesagt, ging die Kirche aus der Seite Christi hervor. Er ist der zweite Adam, der erste eines neuen Menschengeschlechts. Damit öffnet sich uns im Schauen auf den Gekreuzigten eine theologische und mystische Dimension des Verstehens, von der schon die Texte des Neuen Testamentes und der Kirchenväter zeugen. Wasser und Blut werden als wirksame Vermittler der Gnade verstanden, die durch den Tod des Gottessohnes in die Welt strömt. Das Wasser ist Zeichen für die Weitergabe des Lebens in seiner Hingabe, Zeichen der Freisetzung des Geistes Christi. Das Blut ist Zeichen für die sühnende Kraft seines Todes. Beide zusammen aber sind Voraussetzung für das Heilwerden des menschlichen Herzens und für die Heilung der zerbrochenen Beziehung zu Gott. Mit der Öffnung der Seite Jesu und der Verwundung seines Herzens strömt der Geist hervor, aber das heilbringende Wasser ist nicht zu haben ohne das Blut. Die Gnade als Gabe des Geistes wird sich ausbreiten, aber nur durch ein verwundetes Herz. Die Apokalypse zeigt uns das paradoxe Bild der aus dem Chaos der Endzeit Geretteten, die ihre Gewänder im Blut des Lammes weiß gewaschen haben. Ein Bild, das nur verstanden werden kann, wenn man an das reinmachende Wasser und das sühnende Blut denkt, die aus dem Herzen des Messias fließen. Das messianische Werk des Heiligen Geistes, das mit dem Tod Christi begonnen hat, wird sich mit seiner zweiten Ankunft vollenden. Der Seher der Apokalypse schaut sie in einem Bild von majestätischer Größe, das durch das uns schon vertraute Zitat aus dem Buch Sacharja zugleich zu einem gewaltigen Bild des Herzens Jesu wird. Ich zitiere: Siehe, er kommt mit den Wolken, und schauen wird ihn jedes Auge, auch die, die ihn durchbohrt haben. Und wehklagen werden über ihn alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Das Anbrechen des endgültigen Heils ist also verbunden mit einem unverschleierten Erkennen, das tiefe Reue hervorruft. In der Zeit der Geschichte aber, das heißt in unserer Zeit, wird die Wirkung der sühnenden Lebenshingabe Christi durch die Sakramente der Taufe und der Eucharistie vermittelt. In der Tradition des ersten Johannesbriefes zogen sehr viele Kirchenväter die Verbindungslinie zwischen dem historischen Kreuzestod, bei dem Blut und Wasser aus der Seitenwunde Jesu hervorquellen, und den lebensbegründenden Sakramenten der Kirche. Und dieser Zusammenhang wird auch von der Mehrzahl der heutigen Exegeten vertreten. Die Kirche ist also aus dem Herzen Christi geboren und sie wird mit allen ihren Gliedern aus diesem Herzen genährt. Damit möchte ich für heute schließen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, danke schön, Frau Dr. Böse, für diesen umfangreichen Vortrag über das Lamm Gottes, über Jesus als Lamm Gottes und die ganzen biblischen Grundlagen, die Sie hier geliefert haben. Für einen Außenstehenden mag das kompliziert, komplex sein, vielleicht eine sehr verschlüsselte Sprache auch, die Art, hier auch in Bildern, in Symbolen, in Assoziationen zu denken, auch die ist ungewohnt und manchmal die Frage ist eben auch da, wie das dann in unsere Sprache, in unser Verstehen übersetzt werden kann. Das Herz Gottes in Offenbarung, Mystik und Lehre der Kirche. Das ist das Thema dieses zweiten Teils bei Credo. Über das verwundete Herz sprechen wir heute. Dr. Helga Böse hat gerade ihre Gedanken, ihren Vortrag sehr komplex dazu gehalten mit allen biblischen Grundlagen. Und sie haben vor allem auch das Johannesevangelium genannt, wo über das durchbohrte Herz, über das verwundete Herz berichtet wird und eben nur bei Johannes so. Die Bezeichnung Jesu als Lamm Gottes, die ist ja auch bei Johannes in einer besonderen Weise gemeint. Sie sind auch zurückgegangen oder haben das Alte Testament natürlich immer wieder aufgegriffen, und das ist ja auch oft schwer. Es bedarf jeder Auslegung, es bedarf eigentlich der Experten, um das überhaupt verstehen zu können, wie dieses ganze Puzzle oder das ganze Mosaik aus diesen einzelnen Teilen von Neuem und Altem Testament zu einem ganzen Bild dann zusammenwachsen kann. Wie ist das denn gemeint, wenn wir nochmal auf auf die alttestamentarische Geschichte vom Auszug der Israeliten aus Ägypten schauen? Die Ägypter lassen die Israeliten nicht ziehen. Gott schickt 7 Plagen, und die 7., das haben Sie ja auch angesprochen, das ist dann die Tötung des Erstgeborenen durch den Würgeengel, und verschont bleiben eben die Israeliten, wenn sie das Blut des Lammes an den Türpfosten als Schutzzeichen streichen. Das Bild, was hier dargestellt wird, wie wird das bei Johannes letztendlich weitergesehen? Beziehungsweise wie ist das denn an dieser Stelle so für uns heute zu verstehen? Da geht es ja letztendlich auch vor allem um das Strafgericht Gottes.
Verschonung, ja, würde ich sagen.
Die Verschonung der Bewohner.
Wer sich an das Lamm hält, wird verschont. Nicht? Denn ich meine, das ist ja gerade das, was Israel sozusagen auch immer wieder verkündet hat. Und weshalb ist dieses Passia-Opfer, es ist ja nachher festgelegt worden, dass ein Passia-Opfer in Erinnerung an dieses Geschehen jedes Jahr gefeiert werden soll. Das heißt, jedes Jahr sollen Lämmer geschlachtet werden. Ich habe ja erwähnt, es geht darum, dass sie schön und rein sind, einjährige Lämmer, und es darf an ihnen kein Knochen zerbrochen werden. Sie sind also herausgehoben aus den aus der gewöhnlichen Weise, wie man mit Lämmern umgeht und wie man sie schlachtet, weil sie eben ein Opfer für Gott sind. Und was sie eigentlich tun, ist die Erstgeborenen auslösen. Ich meine, ich will es ja nun nicht noch komplizierter machen, aber wenn Maria Jesus in den Tempel bringt als ihren erstgeborenen Sohn, um ihn dort als Erstgeborenen Gott zu übergeben, eigentlich gehört jede Erstgeburt Gott. Auf die Erstgeburt legt er seine Hand, und sie wird ausgelöst durch ein Opfer.
Ja.
Also ursprünglich am Leben erhalten, später besonders bewahrt. Die besondere Gnade ist mit den Erstgeborenen, nach der Vorstellung des Alten Testaments, weil Sie nun gerade diesen Zusammenhang ansprechen.
Ich denke jetzt auch einfach vielleicht das Universelle dann im Tod Jesu, wo die Liebe dann vielleicht wirklich auch auf alle ausgegossen wird, also durch die Seitenwunde, also wo Wasser und Blut fließen. Wer auf dieses durchbohrte Herz schaut, jetzt wenn wir an die Ägypter denken, die konnten ja nun, hatten diesen Brauch nicht, die konnten das vielleicht in Anführungsstrichen auch so gar nicht feiern. Aber jetzt erst im Sterben ist die Begegnung dann allen möglich, kann man das so sagen.
Ja,
als Jesus
sicher
lebte, den Menschen, denen er begegnet ist, Sie haben gesagt, im Johannesevangelium steht, konnte er seinen Geist nicht mitteilen, aber den Geist konnte er noch nicht mitteilen, oder?
Ja, das sagt Johannes. Das war ein Zitat. Also Johannes sagte, er konnte den Geist noch nicht mitteilen. Da geht es ja um das fließende Wasser. Das konnte er erst, nachdem er gestorben war und verherrlicht war, erhöht war.
Das heißt, alle Begegnungen, die Jesus letztendlich hat, die Heilige Schrift uns schildert, ja, erfahren ihre Erfüllung dann erst im Tod.
Ja.
Also beziehungsweise nicht im Tod, in der Auferstehung.
Ja. Und die Auferstehung ist ohne Tod nicht zu haben.
Mhm.
Und ohne Leiden.
Das heißt, sie begegnen ihm zwar und er heilt natürlich auch schon zu Lebzeiten. Aber dieses Heilen, das hat noch nicht diese, ja, die Vollkraft der Zusammenwirkung, vielleicht auch der Dreieinigkeit.
Nein, es ist sicher eine Vorstufe dessen, was geschehen wird. Aber ich meine, natürlich ist die heilende Kraft des Heiligen Geistes, der dann von Jesus ausgeht, da. Wenn er zum Beispiel Menschen Sünden vergibt oder wenn er ihre Krankheiten heilt. Aber es ist noch nicht das, was selbst für die Apostel nicht, er gibt ihnen ja Vollmacht zu heilen, Dämonen auszutreiben. Aber erst am Schluss gibt er ihnen die Vollmacht, die Zeit sozusagen bis zum Ende hin ausfüllt, nicht?
Ja.
Er haucht sie an mit seinem Geist.
Mhm.
Und wir empfangen ihn in der Taufe.
Ja, das ist natürlich auch das Besondere bei Johannes gesehen, wie Blut und Wasser hier auch gedeutet werden.
Ja.
Jetzt lässt uns die Zeit leider nicht mehr viel Spielraum. Eine Hörerin hat sich gemeldet, sie wollte nochmal alle Bibelstellen wissen, die Sie jetzt hier in diesem Zusammenhang genannt haben. Ich denke, da wäre wohl das Beste, einfach die ganze Sendung noch einmal anzuhören oder diese Sendung noch einmal zu bestellen. Aber ich, darf an dieser Stelle auch schon darauf verweisen, dass auch bei der kommenden Sendung die Gelegenheit bestehen wird, vielleicht auch das ein oder andere noch einmal zu fragen, vielleicht auch zu fragen, wie man eine Beziehung zum verwundeten Herzen Jesu bekommen kann, ob man vielleicht auch selber da erstmal ein verwundetes Herz haben muss, ob das auch eben der Weg ist oder sein kann. Frau Dr. Böse, ich möchte Ihnen herzlich danken für Ihren komplexen Vortrag, für das Umfassende, wie Sie auch versucht haben, das verwundete Herz Jesus als das Lamm Gottes uns heute Abend hier nahe zu bringen.
Ich bedanke mich, Frau Engert. Ich bedanke mich auch für Ihre einführenden und begleitenden Worte sehr herzlich.
Sie können gerne einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen bei Radio Horeb beim CD-Dienst unter der 0700 75 25 75 20. Dieser Anruf kostet Sie 12,4 Cent pro Minute. Am Mikrofon verabschiedet sich Anjuta Engert.